Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Das tut weh, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Dir gefällt euch die Aussage, da werden die Augen alle groß, Wahnsinn.
Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen, diese kampflustige Aussage von Julian Nagelsmann nach diesem bitteren EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien nach dem 1:2 von Stuttgart. Ja, und damit herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Pit, deine Augen, sind die bei Nagelsmanns Worten auch ganz groß geworden?
Ich bin ein bisschen zusammengezuckt. Er hat es ja direkt nach dem Spiel auch schon gesagt und er hat keinen Konjunktiv benutzt, sondern tatsächlich davon gesprochen, dass das auf jeden Fall irgendwie klappt 2026. Mir ist noch nicht ganz klar, woher sein Optimismus kommt. Ja, wir dürfen uns natürlich freuen, dass wir eine gute EM gespielt haben. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, es war das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft beim Turnier im eigenen Land seit 1974. Vorher gab es ja kein Turnier im eigenen Land. Wir haben mindestens immer das Halbfinale erreicht, diesmal nicht. Das aus im Viertelfinale mit Schiedsrichterhilfe zugunsten von Spanien, aber sei es drum. Er wird aufzeigen müssen, wie eine Mannschaft für 2026 aufbaut. Das wird nicht einfacher werden, wenn Toni Kroos fehlt.
Was alles noch passieren kann, wie er vielleicht diese Probleme löst, und das hat er ja gesagt, Probleme muss man lösen. Man soll nicht immer in Problemen denken, sondern in Lösungen. Das besprechen wir jetzt gleich mit einem Experten in Sachen Nationalmannschaft, dem langjährigen Beobachter der Nationalmannschaft, dem Chefreporter des Münchner Merkur, Günter Klein. Hallo Günter.
Ja, Malte, Pitt, hallo, grüß euch.
Schön, dass du dabei bist. In 2 Jahren Weltmeister, hoffen und träumen darf man. Pitt ist eher nicht ganz so optimistisch. Für wie realistisch hältst du denn dieses Ziel von Nagelsmann jetzt?
Als Julian Nagelsmann am Freitagabend diese Ansage getätigt hat, da bin ich eine Reihe hinter Pitt gesessen und ich bin auch zusammengezuckt. Also ich habe da den Julian Nagelsmann erlebt, der die Neigung hat, in Schlagzeilen zu denken und den Medien da gerne mal eine Anregung zu geben. Also ich halte es schon für, ja, kann man natürlich sagen, es ist eine junge Generation, die sich immer hohe Ziele setzt und hört man im Marketing immer, man muss sich selbst motivieren, man muss dann eine sehr, sehr hohe Vorgabe sich setzen, aber natürlich gemessen an den Fakten ist es schon etwas vermessen. Ich kann natürlich nicht bei der Europameisterschaft nicht unter die besten 4 kommen und dann davon ausgehen, dass ich in 2 Jahren, obwohl sich ja personell zunächst einiges zum Schlechten verändert wird durch einen feststehenden Rücktritt und noch zu erwartende Rücktritte, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich werde dann der Beste der Welt sein. Also das ist ja so, auch dieses ganze Turnierformat ist ja so unberechenbar, dass man ja so eine Ambition für sich selber zwar durchaus formulieren kann, aber man kann nicht davon ausgehen, dass es so kommen wird.
Was glaubst du denn, wer nach Toni Kroos dann auch noch seinen Hut nehmen wird? Man hat ja jetzt ein paar Statements der Spieler schon gehört. Bei Thomas Müller klang es so, ja, wahrscheinlich, aber ich weiß es noch nicht. Ich lasse mir noch Zeit. Manuel Neuer möchte ein halbes Jahr maximal überlegen. Was glaubst du denn, wie groß der Aderlass sein wird?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass bei Thomas Müller bis zur WM 2026 nicht mehr reichen wird. Sein Vertrag bei den Bayern läuft ja auch nur noch 1 Jahr. Ich finde es gut, dass der jetzt aus Lust am Fußball noch weiter gespielt hat, auch in der Nationalmannschaft, ohne jetzt den großen Anspruch zur Stammelf zu gehören, dabei war. Aber so eine Karriere ist dann auch endlich. Ich glaube, bei Manuel Neuer sollte vielleicht auch trainerseitig mal der Entschluss fallen, da jetzt den Wechsel zu wagen auf der Position. Und ja, Ilkay Gündogan, das ist mit 33 dann so ein bisschen ein kritisches Alter. Julian Nagelsmann sagt, jetzt hat zum ersten Mal Ilkay Gündogan ein Turnier erlebt, in dem ihm kein Gegenwind entgegenschlägt. Vielleicht motiviert ihn das weiterzumachen. Er war ja ein guter und war stolzer Kapitän der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das Aufhören in der Nationalmannschaft auch mit der großen Aufgabe Barcelona, bei der er sehr gefordert ist, könnte für Ilkay dann natürlich auch eine Option sein.
Ich denke mir natürlich, dass so eine Mannschaft sich entwickeln muss, 2 Jahre lang. Und damit sich eine Mannschaft entwickeln kann, braucht es junge Leute, die die Gelegenheit haben, sich zu beweisen. Und zwar vielleicht auch manchmal ohne Konkurrenz, damit nicht immer eine gewisse Unsicherheit dadurch entsteht. Und das fängt schon beim Tor an. ich würde mir das als Bundestrainer genau überlegen, ob ich Manuel Neuer bei allen Verdiensten, gar keine Frage, noch ein halbes Jahr da rumeiern soll. Nein, entscheide bitte, wer steht im Tor. Entweder Marc-André Ter Stegen als Übergang für die nächsten 2 Jahre, aber gesetzt für die Weltmeisterschaft. Oder vielleicht radikal einen noch jüngeren, nicht mehr ganz so jungen, aber jüngeren, Alexander Nübel, da kann jetzt eine Entscheidung fallen. Aber jetzt so eine Hängepartie zu machen, noch ein halbes Jahr, ich guck mal, und quasi dem Bundestrainer die Entscheidung wegzunehmen, da sollte Nagelsmann jetzt Mumm zeigen und klare Kante zeigen. Er hat ja das Ziel definiert, in 2 Jahren eine Weltmeisterschaft. Und da darf man jetzt nicht noch ein bisschen rumlaufen. Vielleicht macht er noch mal 2 Jahre weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Neuer, weil er ja auch jetzt schon wieder umstritten war, in 2 Jahren noch besser wird, um dann im Tor zu stehen. Oder wie siehst du das? Muss da nicht eine Klarheit her bei Manuel Neuer, Günther?
Ja, im Grunde ist es so. Also er wird mit 40 sicher kein Weltklasse-Torhüter mehr sein, wenn er schon mit 38 Jahren nicht mehr ist. Also da muss von Nagelsmann dringend Mut gezeigt werden. Ja, also er hat jetzt eine funktionierende Gruppe, aber zum Funktionieren der Gruppe gehört ja auch der Blick in die Zukunft, ja, wird diese Struktur, jeder mit jedem, wird die weiter funktionieren, wenn ich jetzt den Marc-André Ter Stegen noch mal so auf die Wartebank schiebe. Ich glaube, da wird der Unmut dann auch nicht mehr einzufangen sein und bei Ter Stegen das Gefühl, dass er dann wirklich ungerecht behandelt wird. Also Torhüter, da muss dann, wenn Neuer nicht von sich aus entscheidet, muss dann einfach eine Trainerentscheidung her. Mindestens muss dann der Konkurrenzkampf offen und fair ausgerufen werden. Und ich glaube, dann wird ihn jeder Jüngere gewinnen.
Nun ist ja die Torhüterposition, da sind wir ja ganz gut eigentlich bestückt, auch mit dem zweiten Glied, Marc-André Ter Stegen und Alexander Nübel, den du ja auch schon angesprochen hast, Pitt. Da braucht einem ja jetzt nicht Angst und Bange werden, aber so eine Leitfigur, wie sie Toni Kroos war und der ja nun definitiv zurückgetreten ist, der muss ja auch ersetzt werden. Jetzt hat Lothar Matthäus bei Sky in seiner Kolumne am Wochenende kurz nach dem verlorenen Viertelfinale, da war der freudsche Fehler dabei, gesagt, das kann eigentlich nur Joshua Kimmich sein. Jetzt machen wir wieder das Fass auf. Kimmich von rechts wieder in die Mitte. Ist er jetzt doch in der Mitte derjenige, wenn er entsprechend Rückendeckung kriegt, der ja letztlich Deutschland dann zum WM-Titel führen kann? Günther, wie siehst du es?
Also er hat durch die Europameisterschaft jetzt sicher ein bisschen an Reputation gewonnen, weil er sich eben auf eine Position begeben und dort voll eingesetzt hat, die ja jetzt vielleicht nicht seine liebste ist, obwohl er ja auch beteuert hat, dass das eine interessante Position wäre. Ich glaube, für ihn ist auch entscheidend, wie seine Vereinskarriere verlaufen wird. Bleibt er bei Bayern, kommt er da aus seinem Trott raus oder entscheidet er sich zu einem Wechsel oder entscheidet der Verein sich dazu, einen Wechsel zu forcieren, ihn zu verkaufen, wird er in ein anderes Land gehen, wird er da vielleicht auch einfach noch einen Sprung machen, weil er sich jetzt wieder von vorne beweisen muss, weil er ganz anders gefordert ist. Also ich will das nicht ausschließen, dass er der Mann ist, der im Zentrum spielen kann. Denn die anderen, die da jetzt im Gespräch sind, also wir haben da relativ junge Lösungen mit Alexander Pavlovic, dem jetzt vermutlich überfordern würde, wenn man sagt, du bist jetzt der Toni Kroos-Ersatz. Angelo Stiller, der das in der Bundesliga auf der Position beim VfB Stuttgart sehr gut gespielt hat, der allerdings jetzt auch nicht so der natürliche Kronprinz ist. Also der braucht ja auch so ein paar Jahre der Entwicklung als Ergänzungsspieler in Hoffenheim, zuvor bei den Amateuren von Bayern München. Also jetzt ist auch nicht das herausragende Supertalent. Und Pascal Gross, da sind wir dann bei jemandem, der 33 ist und bei dem die Perspektive für eine WM 26 vielleicht auch eingeschränkt ist. Also wenn man die anderen Faktoren nimmt und so das Alter, dann ist Joshua Kimmich wahrscheinlich schon wieder mit im Spiel um diese Position.
Ich bin komplett dagegen. Joshua Kimmich hat 3 Jahre lang Zeit gehabt, zu beweisen, dass er der Mittelfeldstratege ist, der er gerne sein möchte. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass er auf der rechten Seite wertvoller, wahrscheinlich sogar unersetzbar ist. Das muss man auch mal ernst nehmen. Ich habe auch an Kimmich geglaubt, viele, viele Jahre lang, weil ich dachte, er bringt von seinem Willen und seinem Gestaltungswillen alles mit, was man braucht. Es hat aber auch nicht gereicht. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich diesen Unterschied so klar erkenne, als Groß zurückgekommen ist. Plötzlich war es ein ganz anderes deutsches Spiel, eine ganz andere Stabilität da drin. Ich glaube, zurück in die Zukunft wird nicht funktionieren mit Jo Kimmich. Das gehört zur bitteren Wahrheit. Ich weiß, dass er was anderes will. Aber wir haben dann dieselben Probleme wie schon vorher. Wir haben einen Kimmich, der in der Mitte nicht ganz funktioniert und auf der rechten Seite etwas offen, was wir nicht gestopft kriegen. Und dass er es kann, hat er ja gegen die schnellen Außen von Spanien gezeigt, in dem Fall gegen Williams. Also ich glaube, man sollte an dieser Mannschaft möglichst wenig ändern. Und wenig ändern heißt nur an den Stellen ausbessern, die jetzt offen sind. Das ist das defensive Mittelfeld. Ja, warum denn nicht Pavlovic ausprobieren, um die Zeit geben, 2 Jahre hineinzuwachsen? Mit Musiala und Wirtz, beide 21, haben wir es ja auch probiert im offensiven Bereich. Dann gehört das eben die Zukunft und wir nehmen in Kauf, dass es doch Schwankungen in den Leistungen geben wird. Aber jetzt wieder zu reparieren, würde ja eine Abkehr bedeuten von der Nagelsmann-Philosophie. Wir versuchen auch mal was, auch auf die Gefahr, dass Fehler passieren. Diese Flickschusterei, und ich benutze diesen Namen natürlich von Hansi Flick ganz bewusst, hat uns ja zur WM-Blamage 2022 geführt. Und deswegen, lass uns mal radikal denken. Und wenn es dann nichts mit der WM, dann ist das auch nicht so schlimm. Man hat ja keine Garantie, dass man mit Flickschusterei die Vorrunde übersteht.
Jetzt sagst du, ist gar nicht mehr so schlimm. Diese sportliche Leistung und überhaupt das ganze Auftreten der Mannschaft, die ja jetzt wieder als sympathisch, als volksnah wahrgenommen wird, hat das jetzt auch gerade dich dazu verleitet, jetzt diese Zielvorgabe etwas wohlwollender jetzt im Vorfeld schon abzumildern?
Absolut, absolut. Ich bin ja immer überzeugt, wenn das Publikum spürt, eine Mannschaft gibt alles, es reicht aber noch nicht fürs Halbfinale, dann kann man verzeihen. Ich habe die Bilder gesehen nach Abpfiff beim Spanienspiel, wie das Publikum die Spieler gefeiert hat. Obwohl ein Viertelfinal aus, Günther Klein und ich haben es erlebt, früher mal eine Katastrophe war. Nein, sie hat alles gegeben, alles probiert, Pech gehabt. Der Unterschied besteht darin, die Spanier machen kurz vor Schluss den Kopfball rein und Füllkrug macht den Kopfball kurz vor Schluss neben das Tor. Das sind diese 30 Zentimeter, die uns fehlen. Und diese 30 Zentimeter eben auszumerzen, hat jetzt noch nicht gereicht, aber vielleicht in Zukunft. Wenn man das Bemühen erkennt, dann ist man auch versöhnt mit dieser Mannschaft. Das Problem war ja, dass wir über Jahre dieses Probieren nicht gesehen haben, weil der Teamgeist nicht stimmte, weil der Wille nicht stimmte, weil der Trainer nicht stimmte. Das war diesmal anders. Und ich glaube, dann fällt es auch einfacher, mit einer Niederlage umzugehen, zumal man es ja auch auf den Schiedsrichter schieben kann.
In dem Fall natürlich auch. Günther, wie viel Anteil hatte denn aus deiner Sicht der Schiedsrichter jetzt an diesem Aus? Warst du auch einer von denen, die gesagt hat, Handspiel in jedem Fall? Das war ein klarer Handelfmeter.
Ja, Hand, also da könnte man eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben. Man kann es ungerecht empfinden, dass er nicht gepfiffen hat, weil man in Spielen zuvor eine andere Linie hat erkennen können. Ich denke jetzt mal nur an den Handelfmeter, den Deutschland im Dänemark-Spiel bekommen hat. Man könnte es allerdings auch als ungerecht empfinden, wenn er gepfiffen hätte, weil genauso gut kann man sagen, ja, dieser der spanische Verteidiger Cucurella, wohin soll er denn mit der Hand? Ja, also er lässt keinerlei Absicht erkennen, er wird eben da angeschossen. Die Handhaltung ist jetzt nicht irgendwie unnatürlich, man hat die Hand eben so. Diese Auslegung der Handspielregel, die ist dem Fußball davon gelaufen. Der Fußball ist eigentlich mit seinem Tempo und mit allem ist er dieser Regel davon gelaufen. Also da würde ich sagen, dass es nicht an diesem Elfmeter lag, dass man ausscheidet. Erstens muss der Ball ja auch noch reingehen. Spanien hat einen sehr vorzüglichen Torhüter gehabt mit Unai Simon, der ja wirklich einiges, der eine absolute Sicherheit ausgestrahlt hat. Und was die Spanier auch gesagt haben, und da gebe ich ihnen recht, es könnte natürlich genauso gut sein, dass dieses Spiel sehr früh für den Toni Kroos beendet ist, weil er hat Petri bereits in der dritten, vierten Minute über die Klinge springen lassen. Sein zweites Ball war in der 8. Minute. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wenn er in der 4. Minute gelb gesehen hätte, hätte er sich vielleicht dann in der 8. Minute mehr zurückgehalten. Aber im Grunde waren das 2 gelbwürdige Fouls. Also man kann es drehen und wenden, wie man es will. Man kann die Ungerechtigkeit erkennen. Man kann sagen, aber dass die Ungerechtigkeit auch irgendwie was Ausgleichendes hatte. Und ja, ich denke unterm Strich, ich habe bei Spanien mehr Talent gesehen, noch mehr Struktur, und vor allem auch noch mehr Tiefe. Ich hatte so aus spanischer Sicht so etwas Bedenken, als dann gegen Ende der regulären Spielzeit der erste Sturm komplett draußen war. Die waren alle ausgewechselt, weil Luis de la Fuente eben auf die Sicherung des Vorsprungs ging und er stand dann im Grunde ja ohne die drei kreativsten dann in der Verlängerung da und trotzdem hat Spanien da auch noch ja dann seine Chancen kreieren können. Also da ist schon einiges drin in diesem Kader und der Kader Spaniens ist natürlich besser als der deutsche.
Ja, vielen Dank, Günther, dass du daran erinnerst, dass es auch eine Qualitätsfrage war. Ja, in der ersten Erregung habe ich mich auch über Schiedsrichter Taylor furchtbar aufgeregt. Kommt ja aus der Premier League und die Schiedsrichter der Premier League lassen sich ungern überstimmen vom Videoschiedsrichter. Deswegen war mir auch klar irgendwann, dass er schon das als Majestätsbeleidigung empfinden würde, wenn er jetzt seine eigene Entscheidung korrigieren müsste, weil da draußen jemand sitzt, der es besser weiß. Soweit lässt das gar nicht kommen. Tatsächlich geht es hier auch um Qualität in diesem Spiel. Und da müssen wir uns schonungslos ehrlich machen. Uns fehlt in der Mannschaft auch etwas. Das fängt schon beim Mittelstürmer an. Ich habe es erwähnt, wir haben einen guten Mittelstürmer mit Niklas Füllkrug, aber halt keinen sehr guten, der eben diesen Killerinstinkt hat, Tore zu machen, von denen man nicht vermutet, dass sie fallen werden. Das brauchst du aber dann irgendwann, um Weltmeister zu werden. Und daran müssen wir halt irgendwie arbeiten. Wir müssen halt die Ausbildung auch vorantreiben. Wenn ich sehe, wie viel Talent die spanische Mannschaft in den eigenen Reihen hat, und zwar ganz viele Musialas. Wir haben einen Musiala, aber die haben ganz viele Musialas. Wir haben Musiala und Vusiala und Witz und was weiß ich was, aber alles überschaubar. Bei den Spaniern kommt mir das manchmal vor, dass das endlos groß ist, dieser Vorrat an Talenten. Und da sollten wir noch daran arbeiten. Daran wird gearbeitet. Da wird man den Erfolg nicht sofort bekommen. Aber irgendwann müssen wir uns auch eingestehen, Spanien war besser, auch wenn wir sie knapp an einer Niederlage geführt haben.
Die werden in Spanien ja jetzt sogar schon mit der legendären Mannschaft oder mit den legendären Mannschaften von 2008 bis 2012 verglichen, die zweimal Europameister und einmal Weltmeister wurden. Günther, tut man dem aktuellen Kader damit ja einen Gefallen? Weil ich meine, damals, auch wenn Pitt sagt, jetzt ist unheimlich viel Talent da, unheimlich viel Potenzial, aber damals waren es ja gestandene Weltklasse-Spieler, Iniesta, Xavi, das muss ich jetzt nicht alle aufzählen, aber das ist ja eigentlich schon noch ein Unterschied, oder?
Ja, das war eben eine Generation auf ihrem Peak. Also ich denke gerade WM 2010, da war das absolut hochverdient und Iniesta war damals ja eigentlich so der Mann, dem der Ballon d'Or gebührte. Ich glaube, wir hatten damals auch sogar mal gewonnen und diesen ewigen Zweikampf zwischen Messi und Ronaldo unterbrochen. Jetzt ist es eben eine junge Generation, die aber auch schon einiges an Erfahrung drin hat mit Rodri zum Beispiel, mit Ferran Torres. Also da ist schon auch mittlerweile eine gewisse Routine neben dem Talent in dem ganzen Kader und es ist eigentlich schon so eine Mannschaft, die es jetzt eigentlich reißen kann. Und Spanien musste ja auch lange warten. Die hat man eigentlich immer als gut wahrgenommen, aber sie haben bei Turnieren ab 2014 dann immer einen Weg gefunden zu versagen. Also sie haben sich 2014 eingereiht unter den Weltmeistern, die dann in der Vorrunde ausscheiden, was ja dann Deutschland 2018 passiert ist. Sie hatten dann auch unglückliche Elfmeterschießen, zuletzt dann bei der WM gegen Marokko. Aber sie haben sich auch in ihrem Spielstil etwas angepasst. Also es ist eine Veränderung der Mannschaft von Luis Enrique gegenüber der jetzt zu Luis de la Fuente. Da ist mehr Pragmatismus im Spiel. Das versandet nicht mehr nur in diesem Tiki-Taka, in diesem, das ja manchmal wie ein reiner Selbstzweck anmutet, einfach so zu spielen, weil es die Fußballkultur ist. Nee, die sind jetzt einfach ein Stück weiter, die sind etwas europäischer und haben zwei Außen,
dass das nicht nur durch die Mitte läuft, sondern dass genau, auch über Außen viel mehr Druck gemacht
wird.
Ne?
Sie haben zwei individuell ganz starke Außen und haben auch eine bessere Form als Frankreich. Also das wird sicher ein großes Halbfinale. Und da müssen sie sich natürlich dann durchsetzen. Also ich denke, wer da ins Finale kommt, der ist auf alle Fälle das Team, das man dann favorisieren muss.
Noch ein Wort zur deutschen Mannschaft. Es gehört auch zur Lernkurve dazu, was Julian Nagelsmann aus seinen Entscheidungen macht. Er hat ja bei der Mannschaftsaufstellung wirklich Kurioses entschieden. Jetzt kann man noch diskutieren, Sané für Wirtz, gibt es vielleicht gute Gründe für das zu machen. Aber er hat immer davon gesprochen, dass diese Mannschaft eine Achse braucht. Und diese Achse hat er selbst ohne Not in einem entscheidenden Spiel auseinandergenommen, indem er Emre Can für Robert Andrich aufgestellt hat. Also diesen Fehler hat er im Verlauf des Spiels korrigiert, musste er auch korrigieren, weil Can unfassbar schlecht war. Aber das gehört eben mit dazu und erinnert mich ein bisschen an Joachim Löw, der ja mal in einem entscheidenden Spiel gegen Italien meinte, meine ich, korrigiere mich, Günther.
Ja, 2012.
Dass Toni Kroos geeignet ist, als Manndecker durchs Mittelfeld zu laufen, soweit ich mich erinnern kann. Und da haben wir uns auch voll auf den Gegner ausgerichtet und die eigenen Stärken neutralisiert. So ein bisschen kam mir das diesmal auch vor, weil man hat ja in der zweiten Halbzeit gesehen, als dieser Fehler korrigiert war, dass es viel besser lief, weil die Spanier auch irgendwann abgeschaltet haben und einen Gang zurückgenommen haben. Aber das sind so Sachen, da sollte Nagelsmann sich selbst treu bleiben. Da wollte er wieder das ganz Besondere machen, glaube ich. Und das hat er auch vorher angekündigt. Oh, wir haben jetzt eine Lösung gefunden im Mittelfeld, da einen schnellen Spieler und so. Mir nützt aber der schnellste Spieler nicht, wenn er in die falsche Richtung läuft, so wie Emre Can. Das sind so die Dinge. Solche Fehler sollte er nicht machen. Da sollte er sich treu bleiben und ein bisschen selbstbewusster dann auch die eigene Aufstellung kreieren. Oder wie siehst du das, Günther?
Ja, es hat tatsächlich ein bisschen an Toni Kroos gegen Andrea Pirlo erinnert. Man muss bei Emre Can ja sehen, er war ja gar nicht im Kader. Ja, er ist von Nagelsmann ja lange links liegen gelassen worden. Er hat ihn, obwohl ja Emre Can in diesem berühmten Rudi Völler-Spiel im September gegen Frankreich in Dortmund in der ersten Elf stand und er gut gespielt hat, hat er von Nagelsmann ja gar keine Berufung mehr bekommen. Und ist dann auf einmal durch die Mandelentzündung von Alexander Pavlovic erst nachgerückt. Und es war ja schon erstaunlich, dass er gegen Schottland dann die Einwechslung bekommen hat und dass er immer weiterhin auch auf der Karte war. Die Erwartung an Can war ja eigentlich, den können wir mal reinbringen, wenn wir ein Ergebnis halten müssen. Ja, das kann der wunderbar. Aber natürlich in der Startelf hat in diesem Moment überhaupt nicht gepasst. Das war also so ein bisschen Trainerhybris, wie wir es manchmal bei Jogi Löw erlebt haben, wenn er der Mannschaft eine Stunde vorm Spiel gesagt hat, ach, heute spielen wir mal nicht Viererkette, heute spielen wir mal Dreierkette, ich möchte mal sehen, wie ihr drauf reagiert. Das war schon seltsam. Der andere Fall war eben Sané oder Florian Wirtz. Also ich hätte Florian Wirtz nicht rausgenommen, weil ich einfach der Meinung bin, der ist so gut, der muss immer spielen. Und Leroy Sané war eben angeschlagen durch seine Schambeinentzündung. Und bei ihm kommt halt auch diese Turniergeschichte dazu. Es ist so ein ewiges Hoffen der Trainer, dass da irgendwann mal was passiert.
Ein ewiges Versprechen.
Ein ewiges Versprechen. Und Julian Nagelsmann hat ja auch zu dieser Entscheidung gesagt, ja, wenn jetzt Can dem Fabian Ruiz jeden Ball abnimmt und wenn Leroy zwei Tore macht, ja, dann ist alles gut und wir werden über meine Entscheidungen nicht diskutieren. Nur Leroy Sané spielt seit 2015 in der Nationalmannschaft. Das sind mittlerweile 9 Jahre. Er hat jetzt sein viertes Turnier bestritten und er hat halt noch kein Tor erzielt. Er hat bei der EM 2021 hat er eine Torvorlage gegeben im Spiel gegen Portugal. Das ist bisher der ganze Ertrag. Man hofft bei ihm. Ja, man weiß, dass er bestimmte Möglichkeiten hat, die in bestimmten Situationen sehr gut zum Tragen kommen können. Aber von dem Florian Wirtz kommt doch viel mehr. Da kann in jeder Situation kann da irgendwas kommen, weil der einfach unglaublich leichtfüßig ist. Leroy Sané ist ein guter Spieler, aber Florian Wirtz ist ein sehr viel besserer Spieler.
Und hat auch, was dich bestätigt, das Tor gemacht.
Eben. Und ja auch, er hat ja auch das Turnier eröffnet mit einem Tor. Also da war der Lauf schon spürbar. Und das war eben eine Entscheidung, das habe ich nicht verstanden. Dass man mal Mittelstädt Raum, dass man da einen Wechsel vornimmt, das sind beide halt nicht der linke Verteidiger, den man sich wie Joachim Löw mal im Zusammenhang mit Marcel Schmelzer gesagt hat vor vielen Jahren, den ich mir halt nicht schnitzen kann. Ja, das sind halt beides so Kompromisslösungen. Aber wenn man eigentlich vorne so eine starke Lösung hat wie Florian Wirtz, kann es zu der keine Alternative geben.
Würdet ihr mit eurer Kritik so weit gehen wie Alex Steudel heute im Newsletter, im FIFA Pitch Newsletter, dass er gesagt hat, dieses Viertelfinal aus, das geht auf Nagelsmanns Kappe?
Günther und ich haben ja in der Pressekonferenz zusammengesessen und Günther hat die ersten 10 Minuten nach Abpfiff von mir live miterlebt. Wenn du mich da gefragt hättest, wäre die Antwort jetzt ziemlich eindeutig ausgefallen. Aber ganz ehrlich, ich habe mich dann auch berappelt, das habe ich Günther dann auch gesagt. Da habe ich gesagt, wenn der Ärger jetzt mal verraucht ist, wir müssen Nagelsmann einfach dankbar sein. Wir dürfen nicht vergessen, wo diese Mannschaft herkommt. Im Herbst hätte man, wie habe ich das heute schön gelesen, keinen Pfifferling auf diese Mannschaft gewettet, dass sie wahrscheinlich überhaupt die Vorrunde übersteht. Und jetzt stehen wir da und haben eine wunderbare Mannschaft, sind stolz darauf, wie sie 5 Spiele lang aufgetreten ist. Das hat sehr, sehr viel mit Nagelsmann zu tun. Deswegen möchte ich in der Kritik nicht so weit gehen. Er hat vercoacht, dass man punktuell Kritik übt, wie wir das jetzt hier auch getan haben. Die Startaufstellung hätten wir nicht gemacht. Ist vielleicht auch seiner Unerfahrenheit geschuldet. Das ist sein erstes Turnier. Aber ich würde deswegen ja nicht den Stab über ihm brechen und dieses Wort Coach benutzen. Das wäre mir jetzt dann nach diesen 10 Minuten Cooling-Down-Phase, wäre mir das ein zu starkes Wort. Aber das genau so haben wir es ja, glaube ich, vorausgesagt, Günther. Dass wenn der erste Ärger vorbei ist, wir das Ganze sachlicher sehen und ein bisschen großzügiger dann die Leistung des Trainers beurteilen. Ich glaube, man sollte ihm jetzt nichts direkt vorwerfen, was spielentscheidend ist.
Ja, vercoacht wäre er gewesen, wenn er jetzt eine völlig andere taktische Grundausrichtung gewählt hätte und aus der dann die Gegentore resultiert wären. Aber es stand ja 0-0, als er seine beiden personellen Irrtümer dann auch wieder korrigiert hat.
Also richtig, aber hinten raus fehlt mir genau diese Außeneinwechslungen. Ne? Die Zahl der, sag mal, der Möglichkeiten, dann vielleicht in so einer entscheidenden Phase wieder was zu machen. Vielleicht Müller wieder rauszunehmen, weil er in der Verlängerung nicht mehr gebraucht wird. So, das konntest du halt nicht mehr machen. Ne? Das,
das ist schon ein Punkt. Es waren ja 6 Auswechslungen und ich weil ja diese Regel griff, dass man in der Verlängerung dann noch eine vornehmen kann. Und also ich denke mir manchmal, da kommt man den Trainern schon sehr entgegen mit regulär 5 und dann der 6. Auswechslung. Also ich kann mich ja auch noch an frühere Turniere erinnern, als man hinterher gesagt hat, ja, wenn ich wusste, dass es Elfmeterschießen gibt, hätte ich vielleicht einen anderen Torwart gebracht. Aber ich kann nur zweimal wechseln. Also davon haben wir zum ersten Mal bei der WM, bei der EM 1976 gesprochen, als dann Helmut Schön hinterher gemeint hat, naja, vielleicht Rudi Karkus als Elfmetertöter statt Sepp Maier, das wäre dann in Belgrad die Option gewesen. Also da ist man jetzt schon sehr gut ausgestattet und also ich glaube, da reicht es jetzt wirklich dann mit 5 oder 6 Wechseln. Die 5 Wechsel waren ja auch ein Resultat der Corona-Zeit, ja, dass man in eine Phase reinkam, wo Spieler stark beansprucht sind durch viele Spiele, die nachzuholen waren und dass man gesagt hat, da kann man dann mehr wechseln und man hat es dann eigentlich stillschweigend beibehalten, genauso wie den auf 26 angewachsenen Kader. Also früher ist man mit 22, dann mit 23 zurechtgekommen und also 26, also man räumt den Trainern schon sehr viele Möglichkeiten aus und das muss jetzt dann auch mal.
Lutz Pfannenstiel, der Weltenbummler in Sachen Fußball, großartiger Experte und ja jetzt in der MLS als Manager verantwortlich, hat gesagt, dieser ganze Terminstress und der ganze enge Terminplan ist ja auch was auf zu Lasten der Spieler geht. Jetzt habt ihr eben 2 Punkte erwähnt, die ja dann doch den Spielern etwas entgegenkommen. Aber dieser enge Terminplan und dieser ganze Stress, den die Spieler ja mitmachen müssen, ist das auch ein Grund aus eurer Sicht dafür, dass ja so einige Spiele und einige Mannschaften vor allen Dingen deutlich unter dem performen, was man eigentlich von ihnen erwartet hat? England, Frankreich zum Beispiel?
Ja, ich glaube, dass man am Ende der Saison einfach in einer schlechteren Form ist körperlich als in anderen Phasen der Saison. Das ist für mich ein signifikanter Unterschied zu Katar 2022, das im November, Dezember stattgefunden hat. Also mitten in der Saison, wenn man noch so irgendwie mit Kräften ganz ausgestattet ist, da haben nämlich die sonst beanspruchten Spieler wie ein Luka Modric, wie ein Lionel Messi, die alle schon mit 30er oder in der zweiten Hälfte der 30er sind, die haben da noch ein großes Turnier hingelegt und man sieht es jetzt halt auch bei jungen Spielern, die Leistungsträger sind, Jude Bellingham, der wirklich leer gespielt ist, ein Harry Kane, der sich sehr schwer durch diese Europameisterschaft schleppt, auch ein Phil Foden, der noch nie nicht mehr die Spritzigkeit hatte, die man von ihm aus der Premier League kennt. Bei Kylian Mbappé hat er auch noch nicht so gezündet, wobei es bei ihm vielleicht auch die Nasenverletzung ist. Also da merkt man die Vielzahl der Spiele und dass halt die letzte Pause schon wieder 10 Monate zurücklegt. Das merkt man dann wirklich den Spielern an und deswegen ist, wie so oft es schon passiert ist, so ein Turnier am Ende der Saison nicht die ganz große Leistungsschau.
Das ist das Resultat halt auch dieser Geldgier, ne? Also die Spieler werden immer teurer, wollen immer mehr Geld haben, also müssen die Vereine immer mehr Refinanzierungsmöglichkeiten nutzen. Der Kalender wird aufgebläht, die Champions League in der kommenden Saison sieht ja jetzt noch mehr Spiele vor, damit man noch mehr Spiele übertragen kann. Wir haben jetzt 24 Mannschaften beim Turnier. Es gab mal Zeiten, die Günther und ich erlebt haben, wo nur 8 Mannschaften und dann mal 16 da waren. Die WM wird aufgebläht auf 48 Teilnehmer. Das sind alles Dinge, die zu Lasten des Körpers der Sportler gehen und damit auch zu Lasten der Leistung, die sie zeigen können. Sie lassen sich das fürstlich bezahlen, deswegen hält sich mein Mitleid da immer in Grenzen, aber wir werden dadurch auch schlechteren Sport sehen, weil natürlich zu diesen Turnieren auch Mannschaften kommen, die da eigentlich nichts verloren haben, aber sich qualifizieren können, weil man ja eine gewisse Zahl von Teilnehmern braucht. Das ist eine Spirale, die da gedreht wird, die ist nicht gut, wie ich finde, für den Fußball. Es sollten nur die besten Mannschaften kommen. Einerseits, andererseits freuen wir uns natürlich, wenn wir Schottland und Georgien bei diesem Turnier sehen, die da wirklich sehr gut, zum Teil zumindest Georgien, aufgetreten sind und da Historisches geschafft haben, ja. Aber es geht zu Lasten halt der Spitzensportler. Man sieht es ihnen einfach an, dass sie leer gespielt sind, so wie es Günther auch sehr gut beschrieben hat.
Das letzte lässt ja jetzt nicht hoffen, dass in 2 Jahren dann bei der WM wirklich ein berauschendes Fußballfest gefeiert wird in den USA.
Man weiß es ja jetzt nicht, ne? Da kommen noch die Reisestrapazen dazu. Die Entfernungen zwischen den Spielstätten sind ja nochmal größer. Es kommt eine Hitze dazu. Günther und ich haben die WM 94 ja erlebt, wo die Spieler zum Teil unter der brennenden Sonne verkohlt sind, ja, oder zumindest platt waren. Wenn man so um die Mittagszeit in Dallas spielt, erinnere ich mich, ja, führt ja bei manchen Spielern auch zu Stinkefingern Richtung Publikum, weil man nicht einverstanden ist mit der Reaktion. Das sind alles so Dinge, die werden natürlich eine Belastung werden und das ist aber ein Feld, da können wir auch abendfüllend drüber reden, ob die UEFA und die FIFA immer im Sinne des Fußballs handeln. Ich weiß nicht, sie wollen Geld einnehmen, um es verteilen zu können, um sich wichtig zu machen. Damit haben wir Fußballer Leute zu sagen, die mit Spitzensport nichts zu tun haben. Aber das wird man kaum aufhalten können. Aber es geht zu Lasten des Sports, gar keine Frage, hast du völlig recht.
Blicken wir nochmal ganz kurz zum Abschluss Pit in die Glaskugel. Und zwar möchte ich euren EM-Tipp natürlich haben. Die Halbfinals stehen jetzt vor der Tür. Das Finale ist auch nicht mehr weit. Was setzt sich denn durch, Günther, aus deiner Sicht am Ende? Der schöne Fußball der Spanier oder dann doch eher ja wieder so ein Weltmeister, ein Europameister, wie wir vielleicht 2004 mit den Griechen hatten oder 2016 mit den Portugiesen, die dann eher pragmatisch an die Sache rangegangen sind und sich so ein bisschen durchlaviert haben durchs Turnier?
Ja, also ein neues Griechenland, das wäre dann irgendjemand anders gewesen. England. Ich finde, es ist schon ein würdiges Halbfinale. Es ist auch für die Organisatoren gut, weil es unproblematisches Halbfinale sein wird. Also wenn man jetzt die Türkei mit dieser aufgeladenen Atmosphäre rund um Wolfsgruß und Erdogan dabei hätte, also ein Halbfinale Türkei gegen England, es hätte sehr problematisch werden können. Ich finde es jetzt also ein entspanntes Halbfinale, das man mit einer gewissen Vorfreude herangehen kann, weil auch bei Frankreich und England ja noch so Luft nach oben ist. Also von Spanien haben wir sehr viel gesehen, von den Niederländern haben wir dann auch zunehmend im Turnierverlauf einiges gesehen. Also ich hoffe im Sinne des Fußballs und es wäre natürlich auch gut für die Deutschen, dass sie sagen können, wir sind gegen späteren Europameister ausgeschieden, dass es dann Spanien wird. Ich halte allerdings auch vieles für möglich und selbst England, ich würde es nicht ausschließen. Also haben wir ja früher bei deutschen Mannschaften erlebt, irgendwie hässlich durchs Turnier kommen und dann plötzlich im Finale stehen und dann. Und
plötzlich können sie beherrschen sogar Elfmeterschießen. Ich meine, wie deutsch spielen die Engländer eigentlich, ne? Also ist ja,
so ist es,
ist ja beängstigend, ne? Und man vergisst dann sehr schnell bei den Engländern, die haben auch noch kein Spiel verloren, obwohl man gefühlt hatte, sie hätten jedes Spiel verlieren sollen, ja. Aber irgendwie marschieren und schleichen sie da durch das Turnier. Ich will nicht ausschließen, dass die plötzlich im Finale stehen und das Ding rocken, weil sie so pragmatisch rangehen und so viel individuelle Qualität haben, dann kann doch nicht mal Gareth Southgate, der Trainer, was kaputt machen.
Richtig, und sie haben sie haben sich ja mental aufgebaut, weil sie zweimal in den Rückstand ausgleichen konnten und ein gewonnenes Elfmeterschießen in der Art und Weise ist gerade für England natürlich ein besonderer Boost.
Und das schönste Tor des Turniers haben sie auch geschossen, Bellinghams Fallrückzieher, also wirklich allererste Sahne. Ja, gucken wir mal, wer es denn am Ende wert. Ihr werdet beide auf jeden Fall in Berlin sein, euch das Ganze hautnah angucken. Und ja, im FIFA Pitch Newsletter und im Münchner Merkur werdet ihr dann natürlich auch über das Finale noch ein bisschen was zu lesen kriegen. Podcast sprechen wir auch am Donnerstag natürlich nochmal über die EM, alles was bis dahin passiert sein wird. Schließen wir dann hier auch nochmal auf. Gibt's im Podcatcher eurer Wahl. Wir würden uns natürlich über ein paar Rezensionen, über Abos, über das Weitersagen freuen, dass es diesen Podcast gibt, dass es die Newsletter gibt unter fifapitch.de. Jetzt überhole ich mich beim Reden schon wieder selbst und ich glaube, es sollte dann vielleicht lieber aufhören. Pitt, vielen Dank, Günther, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Fifapitch, der Fußballpodcast.